Ja, liebe Gemeinde, Sehnsucht nach Kraft, wir haben es am Anfang gehört, das ist heute unser Thema. Und ich glaube, jeder von uns kennt die Frage danach, ob die Kraft reicht in bestimmten Situationen in unserem Leben. Reicht meine Kraft aus? Reicht unsere Kraft aus? Bei den Herausforderungen des persönlichen Lebens. Oder dann, wenn man mal einen falschen Weg eingeschlagen ist und dann merkt, irgendwann unterwegs auf diesem Weg, es bleibt mir keine andere Wahl, als umzudrehen. Habe ich Kraft dafür, nochmal zurückzugehen, nach einem neuen Weg zu suchen? Oder wenn man ein schweres Schicksal zu tragen hat, eine Krankheit oder einen Verlust erleidet, reicht meine Kraft dafür aus? Heute wird es um einen Text aus der Offenbarung gehen, um einen Ausschnitt eines Sendschreibens. Die Menschen damals und die Gemeinden damals haben in sehr schweren Zeiten gelebt, als die Offenbarung, diese Briefe unterwegs waren in der Zeit. Deshalb ist die Offenbarung auch so ein Buch voller starker Bilder. In Not und in Leidenszeiten hatten die Menschen oft kraftvolle, ausdrucksstarke Bilder, um ihre Gefühle, um ihre Zeiten zu beschreiben. Und die Sprache wird eindringlicher, wenn man in Not ist. Ne? Sind die Bilder stärker, unsere Sprache wird eindringlicher. Oder aber wir sind sprachlos. Auch das ist manchmal ein Zeichen unserer Kraftlosigkeit. Da, wo Menschen Not, innere oder äußere Not erfahren, fühlen sie sich manchmal wie eingesperrt, gefangen. Die Lösung aus dem Problem ist manchmal nicht greifbar und man merkt, ich komme da nicht weiter, ich komme da nicht durch. Ich finde keinen Durchgang zur Zukunft oder zu meiner Hoffnung, zu meiner Kraft. Dann steht man vielleicht wie vor einer verschlossenen Tür und wünscht sich Zukunft und man sehnt sich nach Hoffnung und nach Perspektive, aber man selbst kommt nicht weiter. Unsere Mauer ist ja so ein Symbol genau dafür, dass wir manchmal das Gefühl haben, unsere Sicht, unsere Hoffnung, auch unsere Kraft ist beschränkt und wir kommen manchmal nicht darüber hinaus. Die Gemeinde, an die dieses Sendschreiben ging in Offenbarung 3, der ging es wohl genauso. Aber hört selbst, wie Gott mit dieser Situation umgeht. Ich lese uns aus Offenbarung 3 die Verse 6 bis 8. Und ich lese aus einer anderen Übersetzung, deswegen bleibt die Bibel heute da vorne liegen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ja, wir hören in diesen Versen von einer geöffneten Tür. Wir haben das gerade schon im Kinderteil gehört, die Sehnsucht, was wohl hinter der geschlossenen Tür ist. Die Tür ist wie der Weg oder wie der Tisch im Neuen Testament ein Bild, das immer wieder auftaucht. Es muss wohl ein Bild sein, das Menschen inspiriert hat und Hoffnung gemacht hat. Das Bild einer offenen Tür wird uns vor Augen gemalt. Passend zu unserer Mauer. Die hat keine Tür, aber man kann durchgucken. Ja, sie ist so klein, dass wir auch drüber weggucken können, aber sie ist ja nur ein Symbol eben genau dafür. Manchmal in unserem Leben erleben wir solche Grenzen, die uns, ja, wo wir das Gefühl haben, da kommen wir nicht durch. Und hier in diesem kleinen Text wird uns erzählt, Gott ist da und er öffnet eine Tür von außen. Gott eröffnet eine Perspektive, Möglichkeiten, mitten in der schweren Zeit, die Menschen erleben. Wofür sie wohl stand, diese geöffnete Tür? und was sie wohl zu bedeuten hatte damals für diese Gemeinde. Was war damals diese Tür, dieses Gefühl der Verschlossenheit, die die Menschen damals erlebt haben? Und was kann dieses Bild wohl in meinem Leben bedeuten? Wo habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir etwas versperrt ist, ich nicht durchkomme, nicht weiterkomme? Und in so einem Zusammenhang mir vorzustellen, wie dann ein anderer kommt in meine Situation, in die Situation einer Gemeinde und gegen meine Begrenztheit einfach öffnet. Das ist ein unfassbar starkes und wunderschönes Bild. Eine offene Tür, ein Symbol für Möglichkeiten. Da, wo Grenze ist, plötzlich Grenzenlosigkeit zu erleben, weil es jemand öffnet. Für unsere Gelegenheiten, vielleicht etwas Sinnvolles zu tun oder wieder Perspektiven zu bekommen, für weitere Zugänge. Ein Symbol für bisher vielleicht unvorstellbare Chancen, Gutes zu tun oder unserem Leben Ewigkeitsperspektive zu geben mit dem, was wir leben. Wir wissen ja, der Schreiber der Offenbarung lebt auf einer Insel, auf Patmos, und das tut er ja nicht freiwillig. Der ist dahin verbannt worden. Also kennt Johannes diese Erfahrung von Begrenztheit. Er kennt die Erfahrung, dass da jemand die Tür zugeschlagen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Er sitzt gefangen und muss trotzdem sein Leben gestalten. Er kennt die Erfahrung von Begrenztheit und auch von Kraftlosigkeit. Wer die Offenbarung liest, der wird entdecken, dass das ein Mensch gewesen sein muss, der ein vielschichtiger Denker war, der vermutlich so systemkritisch aufgetreten ist, dass man ihn eben auf diese Insel verbannt hat. Wie lange er dort war, kann man nur spekulieren. Und überhaupt kann man über die Offenbarung viel spekulieren. Was wir aber wissen, ist, dass der Schreiber 7 Briefe an die Gemeinden dort in der Provinz Asien geschrieben hat. Das heißt, an alle Gemeinden in dieser Region sind diese Briefe gegangen. Und eigentlich ist es so eine Stellvertretung für die ganze Kirche, die es damals gab, schon überall. Und eine dieser Gemeinden ist jetzt also Philadelphia. Und als Gott der Gemeinde in Philadelphia eine geöffnete Tür gab, teilte er ihnen aber auch mit, was sozusagen ja ihre Grenze ist. Und er sagt dort, eigentlich bist du nicht stark. Du hast nur eine kleine Kraft, liebe Gemeinde. Vielleicht, weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Gemeinde da saß und dachte, naja, ist das das, was wir hören wollen als Ermutigung, dass wir nur eine kleine Kraft haben, dass wir eigentlich nicht stark sind? Vielleicht war das ihr blinder Fleck, vielleicht war das aber auch ihre große Enttäuschung über sich selbst, wer weiß das schon. Und wir wissen nicht, in welchem Sinne die Gemeinde nur eine kleine Kraft hatte. Vielleicht war sie zahlenmäßig klein, vielleicht hatten sie wenig Möglichkeiten, vielleicht hatten ihre Mitglieder einen niedrigen Stand oder wenig Bildung, wir wissen es nicht. Aber wie gesagt, der Brief ist an diese ganzen Gemeinden dort gegangen und man hat die Briefe immer weitergegeben, sodass auch die anderen Gemeinden gelesen haben, was dort ausgesagt wurde über diese Gemeinde. Also die mussten sich das anhören und die Gemeinde wusste, okay, das, was wir jetzt an Erkenntnis haben über uns, das erfahren auch die anderen. Sie mussten diese Wahrheit über sich selbst akzeptieren. Vielleicht hatte sie diese Wahrheit eingeschüchtert. Vielleicht hatten sie aber auch den Eindruck, alle Türen, alle Möglichkeiten, die wir aus uns schöpfen könnten, die sind ausgeschöpft. Was sollen wir denn machen? Von uns aus haben wir wenig Kraft, etwas zu verändern. Was können wir bewirken mit unserer kleinen Kraft? Das war wahrscheinlich ihre Frage. Und wenn sie durch Gottes Tür gehen wollten, dann mussten sie in Gottes Kraft dadurch gehen, nicht in ihrer eigenen Kraft. Die war ja klein. Also sie mussten die Wahrheit über sich akzeptieren und gleichzeitig darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der zur richtigen Zeit die Tür öffnet, die wichtig ist für diese Gemeinde. Und genau das wird dazu gesprochen. Genau das ist das wunderbare Bild, was sie geschenkt bekommen. Möglicherweise muss ich auch gerade in meinem Leben mit bestimmten Wahrheiten und Gegebenheiten mich auseinandersetzen. Vielleicht habe ich einen Traum geträumt, der sich nicht realisieren lässt. Oder ich habe mich riskiert, habe etwas probiert und dann sind aber alle Türen zugefallen. Oder ich habe eine Idee im Kopf, eine Hoffnung, die ich gerne leben würde, aber der Weg dahin scheint zerschlagen, nicht möglich, versperrt. Und ich habe alles probiert, aber ich drehe nur eine Runde um die Mauer und merke, ich komme da nicht hindurch. Ich finde keinen Durchgang. Manchmal erleben wir auch Beziehungen so, dass wir Erfahrungen gemacht haben, die uns die Wahrheit über uns oder über einen anderen gezeigt haben. Und dann muss man mit dieser Wahrheit leben. Dann ist vielleicht etwas eingefahren oder sogar zerbrochen. Vielleicht sind wir auch müde geworden. Keine große Kraft, irgendetwas zu verändern. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde ein junger Adliger namens Ignatius bei einer Verteidigung eines französischen Schlosses schwer verletzt, so erzählt es die Geschichte. Sein Bein wurde von einer Kanonenkugel zertrümmert und dieser Mann lag dann flach und musste sich über sein Leben Gedanken machen. Und er bat dann die Leute um ihn herum während seiner Genesungszeit, dass man ihm ein paar Liebesromane zur Ablenkung geben solle, mit denen er sich beschäftigen könnte. Ja, wie leicht das ist, ne? In bestimmten Situationen unseres Lebens uns einfach abzulenken, was Seichtes zu lesen oder zu gucken. Wir haben es ja noch viel einfacher. Hauptsache nicht hinsehen, was wirklich passiert ist. Die Leute wollten ihm auch helfen, aber die einzigen Bücher, die sich finden ließen, waren zwei Bücher über den Glauben und über Jesus und über geistliches Wachstum. Dann las er die Bücher gezwungenermaßen. Er konnte sich nicht weiter anders beschäftigen. Aber in dieser Zeit lernte Ignatius etwas Wesentliches über Gott. Und es veränderte alles, diese Situation. Während er da so lange rumlag und die Zeit brauchte, die er gesund werden musste, hatte er immer wieder, das berichtet er später, Tagträume von seiner Zukunft. Und er stellte sich vor, wie es wieder werden könnte. Und er malte sich die Zukunft aus. Manchmal malte er sich zukünftige Abenteuer aus, die er bei Hof erlebte, oder stellte sich vor, wie er doch noch ein glorreicher Soldat wird und wie ihm Ruhm und Ehre zuteil werden sollte. Er ließ sich sogar sein zertrümmertes Bein noch einmal brechen und neu richten, damit er irgendwie gesunder rauskommt, weil er immer diese Vorstellung hatte, dann am Hofe auch ordentlich auszusehen. Und diese Tagträume, erzählte er später, waren immer sehr lebhaft vor seinem inneren Auge und aufregend. Aber er merkte mit der Zeit, dass sie auch bitter geworden sind. Dass er dann in der Realität aufwachte und wusste, okay, mein Leben, wie ich es vorher kannte, das wird so nicht mehr sein. Und bei der Erinnerung daran fühlte er sich sehr schal und leer. Er merkte vielleicht, dass Ruhm und Stolz nicht mit dem Menschen zusammenpassen, zu dem ihn Gott leise rief in seiner Biografie. Und dann schrieb er weiter davon, dass in anderen Momenten begann er davon zu träumen, wie Gott sich sein Leben vorstellt, wie er Gott dient mit seinem Leben. Und diese Träume waren genauso faszinierend, lebhaft und bunt. Und er merkte, auch wenn das Träumen zu Ende war, dass aber hinterher nicht dieses schale Gefühl in ihm da war, wie er das bei diesen anderen Träumen hatte. Es hatte keinen bitteren Nachgeschmack. Und Ignatius in seiner schwierigen Situation merkte, dass Gott ihn dazu berief, ein geistlicher Mensch, ein geistlicher Leiter, ein Mentor für andere zu werden und nicht ein Soldat, also ein Anführer in ganz anderen Dingen. Er sollte Menschen leiten und er tut es bis heute durch seine Bücher und durch die Dinge, die er bis in die Generation von uns weitergegeben hat. Seine Gedanken dazu, wie man dieses Bewusstsein entwickeln kann, ein Bewusstsein sowohl für unseren eigenen Geist als auch dafür, wie Gott in unserem Geist wirkt, wurde irgendwann in einem Buch mit dem Titel Die geistlichen Übungen veröffentlicht. Und da hat er alles niedergeschrieben, was er selber hautnah erlebt hatte. Millionen Menschen haben im Laufe der Jahrhunderte das gelesen und haben erlebt, wie Gott Türen öffnet, durch diese geistlichen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Ignatius musste irgendwann seine kleine Kraft akzeptieren. Gott öffnete eine Tür. Aber diese Tür, die Gott öffnete, die hätte er sich vorher niemals erträumt oder gewagt zu sehen. Nicht im Kleinsten hätte er das geahnt. Die Tür, von der die Offenbarung gesprochen hat, ist nicht einfach nur eine offene Tür, die irgendwie von einem achtlosen Kind einfach offen stehen gelassen wurde, aus Versehen sozusagen, sondern es ist eine von Gott geöffnete Tür. Es ist eine Tür, die Gott selbstbewusst, selbst entschieden, mit Bedacht und mit einem Ziel, mit einem Sinn und mit Absicht vor uns und vor der Gemeinde in Philadelphia geöffnet hat. Jesus steht neben uns und er lädt uns ein, etwas zu entdecken in unserem Leben, gerade da, wo wir so beschränkt sind mit unserer eigenen Sicht. Schaut, ich habe eine Tür vor euch gesetzt. Und Gott hat diese Tür weit geöffnet, er hat sie aufgemacht. Das ist mein Geschenk an euch, dass ihr mehr sehen könnt als eure Begrenztheit. Was auch immer unser Leben begrenzt, wo auch immer wir uns zu klein oder zu schwach fühlen, was auch immer uns bedrückt. Jesus möchte unseren Blick auf eine Realität lenken, die mitten in unserem begrenzten Leben eine Tür zeigt. Und zwar eine von Gott geöffnete Tür. Diese Tür ist ein Symbol für Gottes Kraft, für seine unbegrenzten Möglichkeiten in unserer Begrenztheit. Manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, dass unser Leben manchmal so dahin dümpelt, aber das ist nicht Gottes Blick auf unser Leben. Und durch diese geöffnete Tür möchte er uns neuen Durchblick verschaffen, der mitten in unserem Alltag eine göttliche Realität schafft, etwas Ewigkeitsmäßiges mit Ewigkeitswert und Qualität von Gott. Dazu noch ein anderes Beispiel. Ich erzähle immer mal wieder von ihm, von Viktor Frankl, ein herausragender Arzt, der von den Nazis ins Konzentrationslager deportiert wurde, wie viele, viele andere jüdische Menschen. Sie nahmen ihm damals die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das zu leben, was er eigentlich wollte. Er landete auch hinter verschlossenen Türen, hinter verschlossener Hoffnungslosigkeit und die Zukunft eingemauert. Sie nahmen ihm sein Eigentum weg, verhöhnten seine Würde, brachten seine Familie um. Sie sperrten ihn in eine Zelle ohne Ausgang. Ein Raum ohne offene Tür, das ist ein Gefängnis. Und auch wenn unser Leben nicht zu vergleichen ist, niemals natürlich nicht so dramatisch und bedrohlich, kennen wir trotzdem manchmal dieses Gefühl vom Leben in einem inneren Gefängnis. Viktor Frankl entdeckte, dass Türen nicht nur Gegenstände sind, sondern dass Türen auch eine Entscheidung sind. Er stellte fest, dass ihm in einer Lage, in der ihm alle äußeren Türen verschlossen worden waren, die Türen bewusst wurden, die noch mehr zählten als diese äußeren Türen. Nämlich diese, durch die die Seele aus der Angst heraus in den Mut eintreten kann und in die Hoffnung. Die Tür, durch die die Seele aus dem Hass, aus der Ablehnung in die Vergebung eintreten kann. Ich könnte diese Worte gar nicht sprechen. Ich kann sie nur in seinem Namen sprechen, weil er es so ausgedrückt hat. Und die Tür aus dem Unwissen ins Wissen, aus der Schwachheit in die Kraft. Viktor Frankl entdeckte, dass seine Wächter in Grausamkeit, Ignoranz und törichtem Gehorsam einem barbarischen System gegenüber viel stärker gefangen waren, als er in Mauern und Stacheldraht. Liebe Gemeinde, Jesus steht neben uns. Mitten in unserem Alltag und zeigt uns die Tür, die er öffnet. Neues Leben, davon sprechen wir als Christen, das Gott möglich macht. Ein System, ein neues Leben, das nicht einengt, nicht knechtet, uns abhängig macht oder klein, sondern hinter dieser Tür, die Gott uns schenkt durch Jesus Christus, hinter dieser Tür ist Freiheit und ist Zukunft. Dahinter ist Vergebung und Hoffnung, Neuanfang. Gottes Kraft, die uns in uns etwas bewegt, auch wenn wir uns kraftlos fühlen. Hinter dieser Tür liegen unsere Berufungen zum wahren Leben. Und ich glaube, die Fähigkeit, Türen zu erkennen, die Gott uns schenkt, zu entdecken, welches Spektrum an Möglichkeiten er uns gibt, in jedem Augenblick und in allen Umständen, die vor uns liegen. Ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die wir trainieren und üben können. Wie gesagt, Ignatius von Loyola hat das ja versucht, in seinem Leben umzusetzen, zu üben, wie man andere Dinge üben muss, schreiben, Klavier spielen, das Alphabet lernen und lesen. Es ist eine Übung. Die Tür wird von Gott geöffnet, aber wir üben, unsere Augen an diese Ewigkeitsperspektive zu gewöhnen. Vielleicht kann man das auch eine Art göttliches Chancenbewusstsein nennen, das wir entwickeln können. Aufmerksam zu sein, wachsam abzuwarten, was Gott schenkt. Immer offen zu sein für das, was er an Türen eröffnet. Ihr Lieben, wo fehlt dir gerade die Kraft? Was beschäftigt dich gerade so, dass du merkst, an dem Punkt bin ich kraftlos? Ich möchte uns einladen, dass wir uns von Gottes Blick leiten lassen und dass wir uns seine Perspektive schenken lassen, genau in dieser Situation. Gott hat uns eine Tür geöffnet und das ist eine große Verheißung. Uns persönlich und auch uns als Gemeinde. Ja, vielleicht haben wir eine kleine Kraft. Ich habe eine kleine Kraft. Vielleicht ist es so. Manchmal fühle ich mich sogar total kraftlos. Aber genau da hinein hat Gott seine Berufung in uns gelegt, in diese Kraftlosigkeit. Er ist der, der die Tür öffnet, nicht wir selbst. Und er ist auch der, der Kraft schenkt mitten in der Kraftlosigkeit. Er ist es, der unsere Schwachheiten in Berufung zu wandeln vermag. Amen.